palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Ciao a tutti, die Meisterschaft ist noch nicht entschieden, aber eins ist klar, Serie Amore liefert wie immer zu Beginn der Woche. Mein Name ist Mario Rika und mir gegenüber sitzt Mario Soike. Das ist nicht die doppelte Geschwindigkeit, sondern wir wollen schnell reingehen.
Ist wieder ein Rekordtor gefallen an diesem Spieltag? Nee, oder?
Ach so, nee.
Wir haben das irgendwann mal gemacht, als ich glaube, Leao dieses Tor in 7 Sekunden geschossen hat.
Stimmt, ne, der kriegt in 7 Sekunden maximal hin, das Tor nicht zu treffen aktuell.
Das ist korrekt.
So. Meine lieben Freunde.
Grüße aus Hamburg nach München.
Ja, ich grüße zurück.
Und in die weite Welt.
Und in die weite Welt hinaus, ja. Liebe geht raus an die Community. Und die nach wie vor dazu herzlich eingeladen ist, uns eine E-Mail zu schreiben, wenn sie daran Interesse hat, nächste Saison bei Comunio mitzumachen. Eine Serie A Comunio Liga mit uns beiden. Es sind schon Mails reingeflattert, aber ich starte den Aufruf nochmal, weil ich es per Mail haben will und nicht in Insta-DMs, weil da geht's unter. Also eine Mail mit dem Betreff Comunio an serieamorepodcast@gmail.com mit eurer Bewerbung. Per Mail kam auch rein von Dirk ein Lob für unseren Podcast. Da freut uns sehr. Liebe Grüße gehen raus. Und dann hat er auch noch eine Frage. Das bezieht sich auch ein wenig auf die Spielberichte, die Vito immer einsendet. Dirk schreibt nämlich, mit Interesse höre ich immer wieder, wenn Vito seine Spielberichte bringt. Auch die Infos zu den Fanszenen sind absolut klasse. So, jetzt meine Frage. Gibt es diese Faninfos, in Klammern Freund/Feind, auch als Buch, wie es sowas über die Vereine in England gibt? Liebe Grüße, Dirk. Danke erstmal für deine Mail, Dirk. Und die Frage gebe ich mal an die Community weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so eine Aufschlüsselung in Italien gibt, als Buch in gedruckter Form. Bin ich noch nicht dazu gekommen, das zu recherchieren, deswegen Schwarmintelligenz, Community-Intelligenz, wenn ihr das wisst, sagt Bescheid. Dann will Marius, dass ich direkt zu Anfang der Folge hier ihm einmal unter die Nase reibe, dass ich im Serie B-Tippspiel sehr viel besser abgeschnitten habe als er.
Sehr viel besser.
Sehr viel besser.
Bitte dich.
Bin auf Rang 6 eingelaufen. Oh, was wäre da? Es wäre die Top 5 möglich gewesen, wenn ich nicht einmal den 35. Spieltag habe ich komplett vergessen zu tippen. Ja, du hast bestimmt auch mal.
Ich glaube, ich habe bestimmt auch 2 oder 3 vergessen.
Ja.
Das ist jetzt meine Ausrede.
Gratulation geht auf jeden Fall raus für an Marv ACM auf Rang 1 eingelaufen. Tatsächlich dann doch mit mit 17 Zählern Vorsprung. Das ist stabil, muss man sagen. Vor Kurvasut.
Und guck mal, der hat hinten raus den 30., 34., 36. und 38. Spieltag gewonnen.
Richtig, richtig stark, Mann. Ja.
Das ist auf jeden Fall nicht Napoli-like.
Zweiter Kurvasut, dritter Hekwosi, vierter Oranzoda und fünfter Roku. Und auf Rang 6 laufe dann ich ein. Warum habe ich jetzt vor allem die ersten 5 genannt? Die ersten 5. Preise ich jetzt Sticker aus, wenn ihr uns eine E-Mail mit eurer Adresse schreibt. Ich mache euch das nicht so leicht und schreibe das jetzt hier in die Kicktipp-Nachrichten, sondern wenn ihr hier die Folge hört und mir und uns eine E-Mail schreibt mit eurer Adresse, dann gibt es ein kleines Paket Sticker für die Top 5 dieses Tippspiels. Wie es dann in der Serie A ausgeht, können wir diese Woche natürlich noch nicht beantworten. Da steht die Entscheidung noch aus. Ja, haben wir sonst noch was aus der Community? Ich glaube nicht. Oder hast du noch bei, ist noch was ganz?
Ein bisschen was ist also mitten im Dokument sozusagen an den passenden Stellen vermerkt.
Sehr gut, dann nehmen wir das dort mit auf und starten jetzt erstmal in das sportlich Vergangene rein und gratulieren Bologna zur ersten Goldware in der Auslage sozusagen seit 51 Jahren. Erster Titel seit 1974. Die Coppa Italia geht an die Rosso Blu.
Zweitligameisterschaften nicht einberechnet, aber in Hamburg weiß man, die sind eh nichts wert.
Opfer. Naja, die... ja, dann in Doi mit dem Treffer der Partie in der 53. 1-0, das Ganze gegen Milan. Die Rossoneri hatten ja die Generalprobe in der Liga noch recht überzeugend für sich entschieden und dann da im Finale im Olimpico zu Rom. Ja, ist es Bologna wieder, finde ich, gelungen, was Mannschaften von Italiano, ja, die oft so ein bisschen auszeichnet. Sie verstehen es sehr gut, den Gegner schlecht aussehen zu lassen, würde ich mal behaupten wollen. Andererseits, und das ist jetzt halt irgendwie auch keine News in dieser Saison, also Körpersprache, Aufbäumen, so, wow, also... Ich fand auch, wie. Also
ich hatte schon das Gefühl, dass Milan so zur Halbzeit hätte führen können, ne?
Ja, fair. Können schon,
aber,
ja.
Genau, aber halt nachdem Bologna das Tor dann relativ früh in der zweiten Halbzeit macht, genau, war dann eben, wie du beschreibst, das, was ja eigentlich Conceição hätte ausmachen sollen, oder was er ja auch in ein paar Spielen gezeigt hat, dass er die Mannschaft dann irgendwie so ansprechen kann, dass sie sich dann motivieren können, da zurückzukommen. Die haben ja auch viele Rückstände aufgeholt, aber in dem Spiel oder in den ganz entscheidenden Phasen in der Saison und dann auch in diesem Spiel nicht.
Ja, ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen aus neutraler Sicht da in diesem Spiel bei der AC wieder enttäuscht hat. So, das ist der vom Gefühl her, ja, erste Halbzeit, du hast vollkommen recht, aber in der zweiten meine ich nicht so dieses Ding gehabt zu haben, dass ich denke, oh, jetzt ist aber hier, liegt der Ausgleich aber in der Luft. So.
Ja, das stimmt.
Ja. Und ich habe mir vorhin noch Gedanken um den Folgentitel gemacht, aber das ist tatsächlich fast, ich wollte irgendwas mit Aluminium und so Zeug. Aber wir haben ja eigentlich versprochen, dass dieser Folgentitel Vincenzo gebührt.
Ja, und dazu passt ja eigentlich auch direkt die Frage von Francesco.
Ja.
Der von uns wissen möchte, ob Italiano mit diesem Sieg in der Coppa vor Conte, sollte Napoli Meister werden, Trainer der Saison ist. Cari saluti aus der Linky Klinik. Gute Besserung an dieser Stelle.
Oh ja, gute Besserung, Fratello.
Und ja, warum nicht? Aber
das ist doch also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ne? Was will denn Francesco mit dieser Frage hier jinxen eigentlich?
Fair. Ja. Da meinst du, der will lieber Inter als Meister sehen? Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, das weiß ich auch. Nee, ja. Stimmt. Ich glaube, aus der die Juve-Base. Ich meine gelesen zu haben, dass Manolo gerne konnte, nächstes Jahr bei Juve hätte. Aber Manolo zum Beispiel. Könnte
es den anderen geben, der das ähnlich sieht, ja, glaube ich.
Manolo gönnt Inter auch den Schmutz unter den Fingernägeln nicht.
So, das ist korrekt.
So, von daher. Schwierig.
Also der Herzen bestimmt.
Ja, der Award der Herzen bestimmt. Aber wenn aus einem Rang 10 ein Trainer eine Meisterschaft macht und ja, wir haben schon oft gesagt, wie bemerkenswert das ist, was Italiano da bei Bologna fortgesetzt hat. Und jetzt hat er sich auch belohnt in seinem vierten Endspiel als Trainer, holt er das erste Mal selber einen Titel. Ja, die müssen tatsächlich, entweder ist Vincenzo Italiano schwerer als gedacht oder die Spieler von Bologna haben halt schon lange auch niemanden mehr hochgeworfen. Das vor der Kurve, wie sie ihn da haben hocherleben lassen, da hatte ich ein bisschen Angst um seinen Rücken, ehrlicherweise, dass der da nicht noch irgendwie gleich auf die Tatanbahn knallt. Aber ja, verdient auf jeden Fall.
Ja, und ein Punkt vielleicht noch, ein gewisser Simone Inzaghi steht ja auch noch im Champions-League-Finale. Wenn die Coppa schon mitzählt in dieser Wertung, würde ich ihm diesen Award wohl überreichen, wenn er die Champions-League gewinnt.
Okay, ja, fair. Und das bringt uns zu einem Nachtrag. Tatsächlich, das wurde letzte Woche, kurz nachdem ich die Folge hochgeladen habe, eingesendet von Martino, unserem neuen Mailand-Korrespondenten. Hatte ich mich schon ein bisschen gewundert, warum zu Inter Barca nichts gekommen ist. Aber er hat noch geliefert und ehrlicherweise, man kann ja diese magischen Nächte aus San Siro, wie ich finde, da auch immer mal wieder hochleben lassen und
komplett
Stadionerlebnisse. Ihr wisst es selbst, sie werden nicht alt und deswegen gehen wir da jetzt rein.
Ja, servus liebe Leute, ich melde mich wieder. Ich wurde leider, dafür entschuldige ich mich, etwas nachlässig nach Bayern. Also das Bayern-Spiel war ich natürlich sehen, war fantastisch, habe ich vergessen, eine Nachricht zu schicken. Und die Spiele danach, das Milan- und Roma-Match, habe ich leider verpassen müssen. Und dafür war ich jetzt wieder bei Inter-Barça. Gott sei Dank, muss ich sagen, Gott sei Dank habe ich dieses Geld ausgegeben für das Ticket. Denn es war wirklich das beste Fußballspiel, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ein Weltklasse-Spiel. Und zwar überhaupt und natürlich auch im Stadion das Beste, was ich je gesehen habe. Es war vor dem Spiel, also zum Spiel werde ich nicht allzu viel sagen, weil das hat sowieso die gesamte Welt gesehen. Deswegen mehr zur Stimmung und zum Stadion. Vor dem Spiel war die Stimmung etwas angespannter, von meiner Einschätzung nach. Auch der Busempfang, finde ich, ist etwas gedämpfter ausgefallen als gegen Bayern, obwohl es gegen Bayern damals geschüttet hat. Ich hatte den Eindruck, dass hier schon die Leute etwas angespannter waren, weil es jetzt wirklich viele ans Finale geglaubt haben, aber viele natürlich auch nichts verschreien wollten. Deswegen war es, finde ich, etwas gedämpfter. Im Stadion dafür war die Stimmung ab der ersten Minute exzellent. Die Kurve hatte ihren Kurvenprotest ausgesetzt für dieses so wichtige Spiel, finde ich auch zu Recht. Und hat deswegen ab der ersten Minute gesungen. Die Protest gegen die Ticketpreise ist aber jedenfalls gerechtfertigt, weil auch die Preise hier wieder exorbitant waren. Also ich habe vom Gefühl her, haben sie wirklich einfach die Preise, die es gegen Bayern gab, wirklich fast verdoppelt. Weil ich hatte unter Anführungszeichen schlechtere Plätze als gegen Bayern, aber ich finde, dass San Siro ist wirklich wunderbar, weil man von jedem Platz aus perfekt sieht oder sehr, sehr gut sieht. Und ich habe diesen für den Terzanello Rosso 130 Euro gezahlt, das waren sozusagen unter Anführungszeichen die billigsten Tickets, Terzo Rosso, damals gegen Bayern im Secondo Blu noch 75. Dadurch ist klarerweise auch ein Einnahmenrekord entstanden bei Inter. Jedenfalls gab es also ab der ersten Minute Gesang, exzellente Stimmung, vom Anpfiff hatte das Stadion noch eine Choreo, die sozusagen das ganze Stadion umfasst hat, bis eben auf den Secondo Verde, bis eben auf die Kurve, weil da eben noch die ganzen Banner und Choreos verboten sind aufgrund des Mordes im September und wer weiß, wie lange das noch verboten bleiben wird. Und aber Gott sei Dank, der Gesang und die Stimmung war wirklich fantastisch. Ich hatte auch extra mit einem Kollegen, auch ein Inter-Fan, hatten wir im Terzo Rosso die letzte Reihe genommen, um wirklich auch stehen zu können. Und wir sind auch große Teile des Spiels gestanden. Natürlich dann beim 1-0, beim 2-0, die ganze erste Halbzeit wirklich Top-Stimmung. Jeder hat gesungen. Ich hatte schon nach der ersten Halbzeit einiges an Stimmkraft verloren. Und dann natürlich mit dem Ausgleich bis zum 3-2 hat man immer noch gesungen, aber man hat richtig ein bisschen, sagen wir, die Trauer gespürt oder dass viele schon nicht mehr dran geglaubt haben. Ich will mich hier auch nicht ausnehmen, vor allem beim 3-2 dann. Aber dann, wie Acerbi dieses Tor gemacht hat, ist es wirklich komplett eskaliert. Alle haben sich umarmt, ich habe mich mit den Leuten umarmt, vor mir, neben mir, auch die dann noch hinter mir standen, alle haben gesungen, alle sind gehüpft, der Terzo Rosso hat wirklich gewackelt. Ich habe mir schon gedacht, hoffentlich hält dieser Beton noch ein bisschen, denn das ist ordentlich auf und ab gegangen. Ja, und dann kam die Verlängerung, man hat wirklich wieder dran geglaubt und dann das Fratesi-Tor, da war es dann vorbei. Da war es dann wirklich vorbei. Einfach nur noch Ekstase pur, anders kann man es nicht beschreiben, wirklich Ekstase pur, Adrenalin und es war wunderbar, bis zum Ende wunderbar. Ich bin dann auch noch viel länger als sonst im Stadion geblieben, gesungen, applaudiert und war wirklich sondern der beste Fußballabend meines Lebens, dass er wirklich ein geschichtsträchtiges Spiel und da wird man sich noch in 10, 20, 30 Jahren dran erinnern können, was das für ein Spiel war, was das für ein Halbfinale war, sowohl Hin- als auch Rückspiel, was man da erleben durfte. Bin ich wirklich einfach nur dankbar, das erleben zu dürfen und dankbar, Inter-Fan zu sein, weil dieser Verein ist wirklich unglaublich, wie man sagt, Patzer Inter, mit den Emotionen, mit den Erfolgen, es geht auf und ab, ein bisschen wie im Leben. Und deswegen ist man auch Fan von diesem Verein geworden. Also nun habe ich mich natürlich auf der Inter-Seite beworben für die Finaltickets. Ich glaube zwar nicht, dass ich eins zugelost bekomme, aber mal sehen. Und in München hoffen wir natürlich auf das Beste. Bis bald.
Grazie mille, Martino. Und das bringt uns direkt zum nächsten Inter-Heimspiel, das doch recht wild daherkam, aber mit nicht ganz den positiven Emotionen, die man nach dem Barca-Spiel verlebt hat. Denn der vorletzte Spieltag der Serie A, in unserem Segment hier im Podcast-Segment, den wollen wir beginnen lassen mit Inter gegen Lazio, 2-2 das Ganze. Meine Wenigkeit durfte das gemeinsam mit Christian Bernhard kommentieren. Und ich habe, wie ihr das gewohnt seid, einen schnellen, noch leicht aufgekratzten Take mit Christian direkt nach dem Spiel eingesprochen. Und den hört ihr jetzt. So, Grüße aus San Ismaning und im San Siro. Jetzt gerade, ein wilder Ritt zu Ende gegangen. Inter und Lazio trennen sich 2-2. Ja, erste Halbzeit hat teilweise viel zu wünschen übrig gelassen, würde ich sagen. Gegenseitig viel Respekt gewesen, aber dann Bissek in der Nachspielzeit, einem starken Tor nach einer Ecke. Lazio kommt nach dem Seitenwechsel besser rein, muss man sagen. Und dann auch dank Pedro zum Ausgleich. Und dann aber wieder so dieses Inter der letzten Wochen. Christian hat es im Live-Kommentar auch gesagt, dieses Inter, das dann trotzdem einfach wieder da ist. Publikum kam und dann gab es eine Standardsituation, Calhanoglu für Dumfries. Aber Bissek das Tor gemacht und dann Elfmeter verschuldet. Also für Christian und mich war es im Live relativ schnell klar. Ist ein bisschen fahrlässig, ehrlicherweise. Hinten raus wurde es extrem wild. Ja, ich weiß gar nicht. Christian, wo fangen wir denn an? Das ist bei so einem Spiel immer super schwierig, vorne anzufangen. Ne? Also ich glaube, man kann es einfach immer auch so ein bisschen über die Emotionen bewerten. Wir sehen gerade hier auch nochmal vor uns die Tore. Du hast gerade, sag nochmal das, was du gerade auch zu mir gesagt hast, eigentlich mit dem, also für Inter ist extrem bitter, weil Napoli in Parma Punkte liegen gelassen hat.
Ja, das war so mein erster Gedanke. Und das hast du, finde ich, den Inter-Spielern auch schon an der Seitenlinie angesehen in den Minuten davor. Die wussten halt alle, das ist, also man muss dazu sagen, Parma war auch erst nach Inter aus, also hätte auch noch was passieren können in Richtung Napoli, aber am Ende hat ja Napoli auch unentschieden gespielt. Und jetzt hast du halt die Konstellation, dass du als Inter dir sagen musst, wow, wenn wir das Ding halt mit nach Hause bringen, dann hätten wir uns halt in die Pole Position gebracht. Also das ist jetzt, glaube ich, erstmal schon mental. Wir haben ja auch Lautaro schon, glaube ich, eine Minute vor Spielschluss den Ehrenbereich verlassen gesehen haben. Also ja, also so wie es jetzt lief erstmal, sicherlich eine bittere Konstellation für Inter. Gab ja auch noch ein aberkanntes Tor in der Nachspielzeit, zu Recht auch, war abseits von Arnautovic. Und wir haben die 100 Minuten geknackt. Allein das, glaube ich, sagt auch, wie sportlich dramatisch das alles war. Respekt an Lazio, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir viel über Inter geredet, zu Recht auch, aber Lazio ist sich zweimal zurückgefightet, der ewige Pedro. Doppelpack für Lazio. Wahnsinnig viel hat das nicht gebracht. Ich habe hier die Tabelle. Juve hat jetzt 2 Punkte Vorsprung. Die Roma ist auch vorbeigezogen an Lazio. Aber trotzdem, Lazio ist halt auch weiterhin im Game, auch selbst noch in der Theorie für die Champions League Quali. Und was sie definitiv geschafft haben, sie haben jetzt Inter hier, ja, einen heftigen Dämpfer halt einfach verpasst, was den Scudetto betrifft, ganz klar, weil jetzt bleibst dabei, gewinnt Napoli das letzte Spiel gegen das jetzt gerettete Cagliari, dann ist die Nummer durch, aus Inter-Sicht.
Ja, und ist ganz schwer zu greifen, wie ich finde, also muss ich Inter, nee, eigentlich kannst du ihnen gar nicht den Vorwurf machen, dass sie zu passiv geworden sind, weil...
Also ich finde es, also in der zweiten Hälfte, wir haben es ja schon kurz angesprochen, also sie waren im Verwaltungsmodus, kassieren das 1-1. Also wenn es so 1-1 ausgegangen wäre, finde ich, hätte man ihnen den Vorwurf machen können. Aber sie machen ja wieder das 2-1. Also sie irgendwie kriegen das emotional nochmal hochgeschraubt, machen das 2-1. Jetzt weiß ich nicht, hilf mir kurz, wie viele Minuten haben dann noch gefehlt? Viel war es nicht mehr, oder?
Bis 10.
79. Gut, klar, okay, es sind 10. Und dann kassierst du halt in der 90. eben, ja, durch dieses Handspiel von Bissek. Klar kann man da auch sagen, aus Intersicht, ja gut, die paar Minuten, wenn du die noch konzentriert zu Ende verteidigst, dann darf es nicht passieren. Aber ich finde den Vorwurf, dass sie es nicht mehr hochgeschraubt haben, finde ich, kann man ihnen nicht mehr machen, weil sie haben das 2-1 gemacht. Und ihnen jetzt vorzuwerfen, dass sie nicht massiv aufs 3-1 gegangen sind, weiß ich nicht. Ich glaube eher, die eine blöde Situation im eigenen Strafraum halt noch verhindern. Das wäre wahrscheinlich der Clou gewesen, um das Ding hier 2-1 gewinnen oder in der Nachspielzeit vielleicht da noch das dritte nachzulegen. Ja.
Bissek auch vielleicht bisschen überspielt. Der musste in den letzten Wochen, der musste aber immer in die Vollen gehen. Der war einer, der wenig rausrotiert hat. Ja. Und ich kann es tatsächlich gar nicht genau benennen, welchen Spielen das war, aber er hat schon mal auch irgendwie Anfang der Saison mal in der Nachspielzeit einen Elfmeter verursacht und so.
Ich hatte es auch, ich meine, dürfen wir nicht vergessen, ist immer noch ein junger Spieler. Da ist halt vielleicht das Potenzial dafür da, dass man halt auch mal vielleicht einen kleinen Ausschlag nach oben, aber halt auch einen kleinen nach unten vielleicht hat. Er hatte ja 2-3 Szenen schon diese Saison, muss gar nicht immer nur einen Elfmeter, gab manchmal vielleicht auch eine kleine Unkonzentriertheit bei einem Gegentor. Jetzt kann man sagen, klar, welcher Verteidiger verteidigt die komplette Saison fehlerlos durch, da wirst du auch keinen finden, klar, keine Frage. Aber ja, es ist jetzt sicherlich für ihn auch bitter, weil er ja erstmal derjenige war, der es eigentlich auf einen guten Weg gebracht hat mit dem 1-0 und jetzt halt derjenige war, der halt einfach den Elfmeter und ich glaube, ja, wie du sagst, da waren wir unstrittig. Das war ein Impuls mit dem Arm. Ich glaube, da kam Kiffe dann auch in keinster Weise mehr dran vorbei. Das war die richtige Entscheidung, den Elfmeter zu geben. Also ja, sicherlich für ihn auch jetzt gerade ein bitterer Moment. Und für Inter halt, wie gesagt, einfach als Mannschaft das Ganze jetzt wirklich, dass du dich nochmal wirklich so kurz davor warst, das nicht mal in deine eigene Hand zu nehmen quasi. Ja, das müssen sie sich sicher jetzt erstmal verdauen. Heute Nacht, morgen früh, wahrscheinlich auch noch morgen tagsüber bei der Aufarbeitung.
Und hier geht es jetzt weiter mit der Aufarbeitung vom Parma-Spiel, das hoffentlich Marius ausführlich gesehen hat. Ich gehe jetzt erstmal Highlights machen. Danke, Christian.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank euch beiden dafür. Und bevor ich zu Parma-Napoli komme, eine Nachfrage noch. Machen wir Arnautovic jetzt einen Vorwurf, dass er das Ding da spät in der Nachspielzeit noch vergeigt?
Ja, du meinst die Chance, das Tor, was dann nicht gezählt hat, weil er den reinköpft. Also ich glaube, bei dem Tor im Übrigen, das ich dann auch nicht in die Highlights reingeschnitten habe, weil es dort ziemlich deutlich abseits war.
Glaub, nee, das meinte ich nicht.
Genau, ich glaube, der geht nicht rein, wenn er ihn nicht reinköpft. Also von daher nimmt sozusagen das Tor nicht dem anderen weg. Und du meinst das Luftloch, das er schlägt, ne?
Mhm. Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn er den reinmacht, dass das Tor nicht zählt.
Okay.
Weil er ja dann nach dieser Kopfballverlängerung, ich weiß nicht, gegen wen er da spielt, gegen Romagnol, ich glaube, der schubst den einmal komplett weg. Also eigentlich darf er gar nicht zum Abschluss kommen. Ich glaube, Kiffi, der zwar sonst sehr großzügig unterwegs war, hätte das abgepfiffen. Oder zumindest der VAR hätte es einkassiert, weil ich mich doch schon sehr gewundert habe, wie sehr der da umgeschubst wurde. Beim Tor von Dumfries im Übrigen, das habe ich mir jetzt noch ein paar Mal angeguckt, geht Marušić zu leicht zu Boden für meinen Geschmack. Das war alles fair. Ansonsten, ja, finde ich auch alle relevanten Schiedsrichterentscheidungen der Partie richtig ausgesprochen worden. Ja, nee, also ich glaube nicht, dass man Arnautovic da großartigen Vorwurf machen sollte. Ja.
Fair enough. Das, eigentlich wollte ich das auch hören. Schiedsrichter ist auch ein gutes Stichwort, glaube ich, bei Parmas hart erkämpftem Zähler gegen Napoli. Daniele Doveri ist in der Nachspielzeit auch also sehr bedrängt worden, weil er einen Elfmeter für Napoli zuerst gegeben hat und dann aber zurückgenommen hat. Nun habe ich hier darunter geschrieben, das ist halt tatsächlich eigentlich aufgeteilt nach erster, zweiter Halbzeit und dann war es mein dritter Punkt. Mhm. Lovic foult Neres, klares Foul.
Ja.
Elfmeter pfiff da in Ordnung, aber er nimmt ihn dann zurück, weil Simeone Cercati foult im Zweikampf um den Ball. Was sagst du dazu? Ich bin parteiisch.
Ich bin bei sowas kein Fan vom VAR, ehrlicherweise, aber natürlich ist es, ich glaube, die Parma-Spieler reklamieren auch relativ schnell. Und da geht es auch um die Situation. Wenn das jetzt noch, wenn das an der Mittellinie passiert wäre, ist wahrscheinlich noch
weniger. Das, glaube ich, ist ja der Ball direkt, bevor er zu Neres geht.
Genau, Simone Inzaghi, genau. Gott, Giovanni Simeone. Oh, wow. Genau, aus diesem Zweikampf geht der Ball zu einem Napoli-Spieler, der den dann direkt auf Neres spielt.
Genau, genau.
Ja, also es ist schon unmittelbar, er verschafft sich da einen Vorteil. Das ist halt wieder die Frage. Ja, wie auch immer. Ja, es ist, wenn du den VAR so einsetzt, wie du ihn einsetzt, dann ist das richtig, das so zu entscheiden.
Danke.
Ja.
Und ich finde auch nicht, dass Napoli sich jetzt, also alle Napoli-Fans, ich weiß nicht, ob sie es tun, ehrlich gesagt, ich habe es nicht nachgelesen, aber die sollten sich, finde ich, nicht an dieser Entscheidung aufhängen, denn also ich weiß auch nicht, also die Mannschaft hat für mich auch sich einen Sieg in diesem Spiel nicht verdient. Denn da steht zwar unterm Strich irgendwie dreimal Aluminium, das sind, glaube ich, alles drei Aluminiumtreffer, die keine hohe XG haben, wenn wir so eine Metrik heranziehen wollen.
Okay, ja. Fair. Ja gut, das ist gut, dass wir beide sprechen, als jemand, der sozusagen dann nur die Highlights gesehen hat. Mhm. Das sieht es schon so aus, als wie Napoli, ganz schön Pech und so. Als ich zwischendurch aber immer mal wieder nämlich genau den Ticker bemüht habe und halt sozusagen live reingeguckt habe in den Ticker und die XGs und dann stand halt ganz lange, während ich Inter Lazio kommentiert habe, stand da irgendwie 7 Torschüsse Napoli, einer aufs Tor, XG 0,7 oder so.
Mhm. Das ist wenig auch, oder?
Ja. Das ist.
Ja, also genau. Parmas Offensive hat fairerweise nicht so richtig viel stattgefunden. Also in den ersten 10 Minuten der Halbzeit haben die ganz gut Druck gemacht, aber jetzt sich nicht irgendwie super entscheidende Torchancen herausgespielt. Dann hat Napoli immer, also in beiden Durchgängen, die Spielkontrolle übernommen und hat mehr vom Ball gehabt und hat natürlich auch sich mehr Abschlüsse erarbeitet. Und wenn sie dann irgendwie das Tor machen wegen der größeren individuellen Klasse, dann beschwere ich mich als Parma-Fan im Endeffekt gar nicht darüber. Aber so diese entscheidenden Bälle in Strafraum und vielleicht auch der entscheidende Wille und das alles, das hat mir bei Napoli gefehlt. Und ich glaube, McTominay ist auch nicht hundertprozentig fit gewesen zum Beispiel, hat auch nicht sein bestes Spiel gemacht. Und ja, also wie gesagt, da stehen diese drei Aluminiumtreffer, aber trotzdem finde ich nicht, dass Napoli ein gutes Spiel gemacht hat und ich finde auch nicht, dass sie sich, also vielleicht andersherum aufgebaut. Parma hat sehr, sehr gut verteidigt, sehr engagiert verteidigt. Da war viel Kampf, viel Wille. Und damit hat man sich so den Punkt meiner Meinung nach verdient. Und ja, als Napoli-Fan darfst du dich, finde ich, nicht beschweren.
Okay. Dann hätte ich noch die Frage, was war mit Conte und Kivu los?
Ganz genau während des Live-Spiels aufgelöst werden konnte es, glaube ich, nicht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, war das, nee, das war vor dem Elfmeter, ne?
Mhm. Ja, vor dem Elfmeter, so
ja, ich weiß nicht mehr, um welche Nachspielzeit. Ja, ich weiß nicht mehr, um welche Entscheidung es da ging, aber ja, ich glaube, im Zuge der ganzen, was Conte dann an Ergebnissen reingefunkt bekommen hat aus Mailand, waren die Emotionen hoch und bei Parma ging es dann ja auch, weil auf den anderen Plätzen die Ergebnisse entsprechend waren, ging es ja auch um ziemlich viel. Generell einfach große Emotionen und dann gab es halt eine Rangelei um eine Schiedsrichterentscheidung.
Ja.
Da sind auch schnell dann alle herangestürmt und ja.
Ja, Conte musste richtig krass zurückgehalten werden, ne? Und Kivo hat ihn so ein bisschen, man gibt ein Bild, wo ihn Kivo so ein bisschen belächelt so fast, ne? Weil du uns anguckst, sagst du, hey, Digga, was ist los bei dir, Mann?
Ja. Der weiß bestimmt auch, welche Knöpfe man da drücken muss, so als alter Verteidiger-Recke.
Glaube ich auch. Das muss ungefähr der Zeitpunkt gewesen sein, eigentlich im Übrigen, als gerade Lazio den Ausgleich gemacht hat, ne?
Gut möglich, ja. 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 90. rum, ja, klar. Mhm. Aber so bekommen wir ein Endspiel, ne?
Wir bekommen ein Endspiel, das kann man an dieser Stelle schon mal sagen. Die Terminierung ist jetzt offiziell fix raus. Die Spiele Como gegen Inter und Napoli gegen Cagliari. Diese zwei Partien finden statt am Freitagabend um 20.45 Uhr. Beide wird es auch in einer Konferenzschaltung zu sehen geben.
Cool.
Ja.
Und da ist ja dann auch im Endeffekt, also alle Matchbälle liegen bei Napoli, ne?
Ja.
Heimspiel gegen eine Mannschaft, gut, für Como geht es auch um nichts mehr, aber Heimspiel gegen eine Mannschaft, für die es jetzt um nichts mehr geht. Cagliari hat den Klassenerhalt klar gemacht. Und ja, ich habe das, glaube ich, vor 2-3 Wochen gesagt, den Scudetto dann im Maradona am letzten Spieltag gewinnen, das ist doch auch was Feines.
Ja, das ist richtig. Und ein ganz lieber Kollege von mir, Giovanni Cosentino, der hat just an diesem Tag, gebürtiger Neapolitaner, wird auch da sein in der Stadt, just an diesem Tag seinen 60. Geburtstag. Das haben sie stark genau auf diesen Abend gelegt.
Wow.
Ja, genau.
Das wird eine lange Nacht.
Das ist gut möglich. Ja, und ganz kurz zu Parma, oder machen wir das hinten im Abstiegssegment, was du jetzt damit anfangen möchtest, mit diesem Pünktchen? Es war schon ein wichtiger Punkt, aber lass uns das doch später vielleicht besprechen, wenn wir auch die anderen Ergebnissen eingetütet haben, aber zuerstens wollen wir mal die Ergebnisse von dem Rennen um Europa besprechen. Die Roma schlägt Milan mit 3-1. Ganz frühes Tor durch Gianluca Mancini in der 3. Minute. Dann gibt es die rote Karte für Santi Jimenez in der 21. Trotzdem kommt Milan nochmal zurück durch Joao Felix. Muss man appreciaten auf jeden Fall, wie Pulisic da den Ball reinchippt davor. Mhm. Das war ein schönes Türchen. Gilt auch für Leandro Paredes und dessen Freistoß, der die erneute Führung bringt, sowie den Distanzschuss von Brian Crastante, der das Spiel entscheidet. Also da war doch einiges geboten. Ehrlicherweise aber im 500. Serie A-Spiel für Ranieri und ja, sein letztes Heimspiel sozusagen als Roma-Trainer. Unfassbar riesengroße, geile Choreo. Tolle Abschiedsworte von ihm nach dem Spiel auch. Ja, das bleibt auf jeden Fall hängen. Also so viel San Claudio an diesem Tag, dass sogar der liebe Kollege Max Groß, der sich's erlaubt hat, mich im Nachlauf zu erwähnen, da kann ich an der Stelle auch noch mal erwähnen, dass er Gianluca Mancini bei seinem Tor in den Highlights kurz zu Claudio Mancini macht, aber an dem Tag war alles Claudio, würde ich sagen.
Ja,
Grüße gehen raus.
Alle Roma-Spieler hießen an dem Tag Claudio mit Vornamen.
Ja, finde ich auch. Ja, tolle Nummer. Und der bleibt tatsächlich der Roma jetzt so erhalten.
Genau, als die englische Übersetzung dessen, was Gisolfi, der Sportdirektor, gesagt hat, wäre sowas wie Sports Advisor, also in beratender Funktion für das Management, vielleicht so ein bisschen das, was Zlatan Ibrahimovic hätte machen sollen, bevor er sich selbst zum Clubchef gemacht hat bei Milan. Sowas in die Richtung.
Okay, sozusagen wie Ibra, nur ein bisschen mehr, mit vielleicht ein bisschen mehr Stil und im Hintergrund.
Genau.
Oder,
ja. Und halt aus dem Verein kommend und nicht aus der Firma der Friedkins oder so.
Ja. Was bleibt sonst hängen für die Roma? Wichtige 3 Punkte. Also man schnuppert noch an der Champions League auf jeden Fall. Ich glaube, Tabellen-Roundup machen wir dann, wenn wir die anderen Ergebnisse auch hier durch haben. Du hast Mark Takes noch mit reingenommen, der geschrieben hat, dass die Roma sich den Sieg verdient hat. Bei Milan fällt alles zusammen. Zweitens, Rot für Santi war richtig, aber das hier geht mir richtig auf den Sack. Excuse my Italian. Und dann Vergleich mit dem Ellenbogenschlag von Erlic gegen Gabbia, der nicht geahndet wurde. Ach, ja, ey Leute, ihr müsst euch das tatsächlich, ich muss mir das auch abgewöhnen. Man muss sich abgewöhnen, Entscheidungen aus unterschiedlichen Partien übereinander zu legen, auch bei Hand und bei Elfmeter und so. Lass es einfach bleiben, ist besser für Seelenheil.
Ich glaube auch.
Es sitzt nicht immer der gleiche Schiedsrichter vom Monitor, es sitzt nicht immer der gleiche Schiedsrichter an der Pfeife auf dem Feld. Es funktioniert einfach nicht. Es ist keine Vergleichbarkeit gegeben. Drittens, wir haben komplett fertig. Viertens, im Sommer braucht es den Great Reset. Ja, viel Erfolg dabei, würde ich mal sagen. Da braucht es großen Reset. In jedem Fall.
Ein gewisser Francesco Farioli hat heute seinen Abgang aus Amsterdam angekündigt. Nach einem Jahr, nachdem er die Meisterschaft spektakulär vergeigt hat in den letzten 4 Wochen. Könnte, glaube ich, noch Thema werden. Bei beiden Vereinen.
Ja?
Ja.
Okay.
Also, jetzt mein Take einfach. Ich habe keine näheren Infos oder so. Finde ich einfach naheliegend. Mhm.
Die Fiorentina hat Bologna 3-2 geschlagen in einem Spiel, das in der ersten Halbzeit nicht so viel zu bieten hatte und dann aber richtig wild wurde. Ich hoffe, Kollege Lukas Lottmeier hat seine Stimme heute wieder gefunden. Ja, schon in den Highlights, wenn er die anhört, der ist schon sehr am Anschlag. Aber der hat es gefühlt auf jeden Fall. Parisi, das 1-0 für Viola, dann Darlinga mit dem Ausgleich in der 61. Dann kommt Richardson, der Firenze durch sein erstes Serie A-Tor wieder in Führung bringt. Orsolini mit dem Ausgleich und dann aber doch nochmal Moyes kennen. Und da muss man wirklich sagen, ist dieser Abschlag von De Gea, das Weiterleiten Mandragoras per Kopf, eigentlich mindestens 70% vor dem Tor. Moyes Ken erledigt dann die 3 Punkte für La Viola. Bedeutet, dass die auf jeden Fall noch im Rennen um die europäischen Plätze sind. Und Bologna wahrscheinlich, wenn wir gleich mal auf die Tabelle gucken werden, mit der Champions League. Da muss viel zusammenkommen, dass es dafür noch reichen könnte.
Nee, geht kann nicht mehr.
Geht nicht mehr. Geht nicht mehr so. Ja.
Europa League haben sie ja sicher.
Europa League haben sie sicher. Dank der Coppa-Feiereien. Ah, das können wir da an der Stelle sagen. Das bringt uns zur Feierei am Samstag 18 Uhr. Dürfen die zu Hause sozusagen im Heimspiel dann gegen
Genoa.
Genoa, genau, da geht es um nichts mehr. Das ist ein Spiel, das am Samstag stattfindet. Und genauso wie Milan gegen Monza. Das sind 2 Spiele, die am Samstag dann stattfinden werden.
Ja, geht tatsächlich auch in beiden um nichts mehr.
Geht in beiden um nichts mehr, deswegen samstags austrudeln lassen. Rot für Miranda in der 88. Dumm halt, dass er ihn im Gesicht trifft. Die Bewegung ist auch dumm. Ich finde, das ist weniger schlimm als das, was Riem Ennis gemacht hat. Aber da hat tatsächlich der Schiri das ja direkt auf dem Feld auch entschieden. Dann muss man das, glaube ich, so stehen lassen. Und in dieses Segment gehört auch noch, dass Juve 2-0 gegen Udinese gewinnt. Ja, Nico Gonzalez und Vlahovic in der zweiten Halbzeit die Torschützen. Conceição sehr auffällig gewesen. Simon Sterzer, der das kommentiert hat, ist ins Schwärmen geraten, schon in der Halbzeit, glaube ich, über Manuel Locatelli. Der gefällt ihm. Ja. Mir hat der auch immer gefallen. Ich finde, der habe ich ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass der mir ein bisschen zu schlecht wegkommt bei vielen Juventini.
Und im Gegensatz zu Conceição wird er wohl auch nächste Saison bei Juve spielen.
Ja, ist Conceição Absprung wieder?
Ja, ist, glaube ich, zu teuer.
Okay. Er stimmt, weil Laie mit Kaufoption, ne?
Naja, genau.
Ja.
Vlahovic. Dafür, dass jetzt in den letzten Wochen jetzt nicht mehr so viel von ihm gekommen ist.
Right, ja. Und Vlahovic vielleicht Abschiedstürchen? Man weiß es nicht.
Könnte es auch haben.
Könnte es sein, ne?
Wenn es ein Angebot gibt, ne? Das ist natürlich immer die Frage.
Ja. Also das, was ich gesehen habe, so fand ich dann wieder erstaunlich, dass Juve ja Udinese komplett hergespielt hat und es dann trotzdem geschafft hat, nachdem man 1-0 führt, auf einmal wieder Udinese spielen zu lassen, sich einfach nur hinten reinstellen und dann das Konter macht. Also wenn du da das 1-1 fängst. Ah, na gut,
der Geist aber von Allegri.
Ja, ist schon noch da, ne? Ja. Ist schon noch da. So, das war das Segment mit den Partien rund um die europäischen Plätze. Und jetzt können wir da, glaube ich, mal kurz einen Blick auf die Tabelle werfen. Also Napoli, Inter, Ausgangsposition haben wir es vorhin nicht erklärt. Oder ja, glaube ich, wisst ihr eh selber, Napoli, Einzähler vor Inter. Atalanta. Ist ja schon durch. Denen ist auch Rang 3 jetzt nicht mehr zu nehmen. Sagen wir später noch, oder können wir an der Stelle kurz mal einstreuen. Die haben nämlich gewonnen gehabt gegen Genoa, 3-2.
Genau, da hat Retegi sein 25. Saisontor geschossen, ist also jetzt auch alleiniger Rekordtorschütze für Atalanta in einer Serie A-Saison. 7 Tore vor Ken im Ranking, das holt er, glaube ich, am letzten Spieltag nicht mehr auf.
Ja.
Da lehne ich mich aus dem Fenster.
Da lehnen sie sich aus dem Fenster. Und Sulemana hat schon wieder getroffen, ne?
Stimmt.
Und Pinamonti doppelt.
Ja.
So, guck mal, haben wir das ja auch abgefrühstückt. Tabelle. Dahinter. Bergamo, also safe Dritter. Juve auf Rang 4 mit 67 Punkten. Ein Zähler vor der Roma, die wiederum ein Punkt vor Lazio ist. Also die drei machen dann die Champions League unter sich aus.
Genau. Theoretisch kann die Fiorentina bei 62 Lazio noch überholen, wenn Lazio verliert und die Fiorentina gewinnt. Lazio spielt gegen Lecce zu Hause, die Fiorentina spielt gegen Udinese und sie haben den direkten Vergleich gegen Lazio gewonnen, also beide Spiele auch gewonnen während der Saison. Ich bin aber sehr dagegen. Nicht wegen Lazio, aber Lecce das Spiel nicht gewinnen darf.
Ja, okay.
Sorry.
Verstehe. Das sind dann übrigens alles Spiele, das können wir schon mal vorwegnehmen, die am Sonntagabend stattfinden werden. Mhm. Also die übrig gebliebenen 6 Partien, alle am Sonntagabend. Und ja, Juve spielt bei Venezia. Die brauchen auch dringend Zähler. Und die Roma spielt bei Torino, bei denen es um nichts mehr geht. Also, ja. Ich glaube, da ist noch ganz schön Feuer drin. Ich sehe das Juve noch nicht gewinnen bei Venedig.
Nicht zwingend auf jeden Fall.
Nicht zwingend. Aber dann gehen wir doch gerade, wenn wir da dran sind, in den Tabellenkeller. Da trennen sich überraschenderweise Hellas und Como mit einem Unentschieden. Die Siegesserie bei Como ist damit gerissen. Aber Hellas hat damit den Klassenerhalt so gut wie sicher, ne? Das sind jetzt nämlich 3 Zähler vor Lecce und Empoli.
Genau, also so gut wie sicher, rechnerisch aber noch nicht, weil sie den direkten Vergleich gegen beide Mannschaften verloren haben. Cagliari ist sicher durch nach dem 3-0 gegen Venezia, das der Vollständigkeit halber Mina, Piccoli, Deiola mit den Toren, Cacere und Lazovic waren das bei Hellas und Como. Genau, Cagliari ist durch, Hellas Riesenschritt mit dem einen Punkt, aber eben noch nicht ganz durch. 3 Punkte, du hast es gesagt. Direkten Vergleich gegen Lecce verloren, genau. Und das Hinspiel gegen Empoli hatten sie 1-4 verloren und jetzt spielen sie am letzten Spieltag in Empoli.
Mhm.
Hey, also wild. Das ist doll.
Mhm. So. Und dass sie gegen Lecce den direkten Vergleich verloren haben, spielt das jetzt deswegen auch wieder eine Rolle, weil Lecce gewonnen hat gegen Torino. Und jetzt verstehe ich auch, was du vorhin gemeint hast, mit dass du auf dem Toro sauer bist. So.
Genau.
1-0. Ramadan.
Genau, denn wenn Lecce das Spiel nicht gewonnen hätte, oder wenn Empoli hat ja auch in Monza gewonnen und Lecce hat gegen Torino gewonnen, genau, die haben jetzt beide 31 Punkte und wenn einer von diesen beiden Mannschaften nicht gewonnen hätte, dann hätten sowohl Parma als auch Hellas den Klassenerhalt sicher.
Verstehe.
Monza mache ich keinen Vorwurf, die sind einfach zu schlecht, aber Toro, erst versauen sie mir meinen Take vom Saisonstart, werden wieder nur Elfter oder so und dann gewinnen sie oder bin ich mal unentschieden in Lecce, also bitte.
Ja, ey, bei Empoli tatsächlich zwischendurch, die lagen aber hinten in Monza, ne?
Ja.
Und dann so ein Dreierschlag innerhalb von 10 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo sie das ganze Ding gedreht haben.
Genau.
Ja, gut. Ey, das wird richtig, richtig krass spannend.
Ja, und Parma hat, die spielen in Bergamo. Rechne ich jetzt mal mit nix. Und die haben auch den direkten Vergleich gegen Lecce und Empoli verloren. Deswegen, ich verlasse mich auf Lazio, so. Ich sag's, wie es ist.
Mhm.
Die gewinnen das auch zu Hause gegen Lecce, oder? Also, Baroni wird doch seinem Ex-Team den Sieg schenken und dafür dann in die Conference League gehen.
Ja, in so einem Spiel kann immer alles passieren.
Ja, das ist auch ein heißer Take.
Ja, super. Aber tatsächlich, du hast ja recht, Lazio könnte ja auch noch Fünfter werden. So, ne?
Genau.
Also
Vierter auch noch.
Vierter geht auch noch irgendwie. Ja. Venedig kann aber nicht mehr ein paar Mal ranrücken. Nee, da sind Punkt zu wenig.
Genau, Venedig muss sich auch auf Hellas und auf Lazio verlassen.
Hm.
Und stimmt, selbst halt gegen Juve gewinnen.
Ja, den stimmt, die brauchen zwingend einen Sieg. Oh wow, oh wow. Also wie gesagt, Meisterschaft wird entschieden am Freitagabend. Samstag sind die zwei Austrudelpartien und der Rest, 6 Partien, alle am Sonntagabend. Dann haben wir hier schon mal den Ausblick eingestreut. Gehen wir eine Liga runter. Da war ja eigentlich der Abstieg Sampdorias besiegelt in der Serie B. Aber das hat sich jetzt nochmal geändert, ne?
Genau, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch den neuesten Stand dazu gibt. Soweit ich das mitbekommen habe, ist nur das, also Sampdoria hat am, ich glaube Dienstag war das, 0-0 gespielt gegen Juve Stabia.
Und sie müssen es gewinnen. Wow.
Sie müssen es gewinnen,
Alter, genau. Was der für eine Chance da liegen gelassen
Niang,
hat.
Genau. Niang, genau. Ich hab's hier die Mutter aller vergebenen Chancen.
Ja.
Letztes Jahr hat der Empoli noch vor dem Abstieg bewahrt.
Mhm.
Falls ihr euch erinnert.
Stimmt, gegen die Roma. Ja,
genau. Und die spielen halt 0-0 und landen damit auf Platz 18. Cittadella und Cosenza sind auch safe abgestiegen. Weil habe ich das hier mit aufgeschrieben? Nee, aber ich glaube, zeitgleich haben die alle anderen Mannschaften gepunktet, die davor standen. Brescia, Frosinone und Salernitana.
Ja.
Also da spielt auch dann sozusagen gar kein Matchglück mit rein für Samp. Aber wir wären ja nicht in Italien, wenn es nicht noch den Ausweg über das Sportgericht geben würde. Und das Brescia von Massimo Cellino, vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört, ehemaliger Besitzer von, ich glaube, Leeds und Cagliari und einer von diesen alten Zamperinis und Berlusconis, so vom Stil her, dass es da Unregelmäßigkeiten bei den Gehaltszahlungen gab und die deswegen jetzt vielleicht 4 Punkte abgezogen bekommen, das überrascht, oder?
Ja, Wahnsinn. Aber was heißt Unregelmäßigkeiten bei den Gehaltszahlungen, dass er vermeintlich unter der Hand mehr gezahlt hat?
Das habe ich nicht so genau nachgelesen, leider.
Okay. Auf jeden Fall, aber dann wäre sozusagen ja. Brescia 4 Punkte abgezogen, dann wären die direkt weg, was ja auch bitter ist. Die haben nämlich gegen Reggiana am letzten Spieltag noch kurz vor Schluss das Siegtor gemacht hat, was ihnen dann den Klassenerhalt sozusagen eingebracht hat.
Genau.
Naja, aber auf jeden Fall ist das mal so weit, dass sozusagen Stand der Aufnahme heute, am Montag hätte es dann nämlich zum Playoff-Abstiegsspiel. Also es ist ja in der Serie B so, dass dann die Plätze 17 und 16 den vierten Abstiegsplatz ausspielen. Und heute wäre die erste Begegnung zwischen Salernitana und Frosinone gewesen.
Genau.
Und das wurde schon mal abgesagt.
Exakt.
Ist schon mal abgesagt, weil wenn Sampdoria dann hochgeht, dann würde Sampdoria gegen Salernitana.
Genau, und Frosinone würde safe drin bleiben.
So, ja. Gut, wir halten euch da auf dem Laufenden.
Genau. Felix hatte dazu noch die Frage gestellt, Ciao Marius, ich will von euch beiden mal eine Komplettanalyse von Samp haben, wie es dazu gekommen ist. Und wenn die Community etwas Genaueres weiß, dann her damit. Liebe Grüße und ganz viel Amore. Die natürlich zurück, lieber Felix.
Ja, also liebe Grüße und ganz viel Amore. Hinten rettet es ein bisschen am Schluss davon Anfang. Ich will von euch mal eine Komplettanalyse von Samp haben. Ja, hier. Wer ist das Wort mit den 2 T? Nee, Spaß, aber ja.
Oh, wow. Ich kann's da haben.
Ja.
Verlink mal meinen Text.
Ja. Marius hat das schon gemacht, Freunde. Ja.
Also es geht ganz viel darum, ich glaube, wer schon länger dabei ist, der hat uns auch über Massimo Ferrero, den früheren Besitzer von Sampdoria, schimpfen, lachen, was auch immer, alle Emotionen waren da mit drin, gehört. Als die abgestiegen sind, hat der Sampdoria verkauft. Und seitdem ist der Verein mindestens noch ein weiteres Mal verkauft worden. Und er ist jetzt in der Hand von singapurianischen Geschäftsleuten, die irgendwie im Glücksspiel mit drin stecken. Also die machen Casinos und sowas und Wettanbieter, die in Italien illegal sind. Und das ist alles auch ziemlich wild. Und ja, ich habe das letzte Woche bei Transfermarkt aufgeschrieben. Das können wir in den Shownotes verlinken.
Mhm. Sehr gut, mache ich das. Und dann fehlen uns noch Aufsteiger, ne? Also in die Serie A. Was ist da so passiert?
Stimmt. Da hat die Playoffs haben schon angefangen. Und in der ersten Runde hat Catanzaro 1-0 gegen Cesena gewonnen. Juve Stabia hat sich gegen Palermo durchgesetzt. Das heißt, wir haben wieder keine City Football Group in der Serie A nächste Saison. Das ist schade natürlich. Und ich muss mir weiterhin die Frage stellen, ob Joel Poyanpalo, ob sich der Wechsel von Venezia nach Palermo so richtig für ihn gelohnt hat im Winter. Wobei es sich da wahrscheinlich ganz gut leben lässt.
Ja.
Genau, und das Halbfinale findet am 21. und am 25. Mai statt. Juve Stabia spielt gegen Cremonese und Catanzaro gegen Spezia. Und ich bin aus Prinzip für das Finale Juve Stabia gegen Catanzaro.
Warum?
Weil wenn Lecce womöglich runtergeht, dann brauchst du ja schon irgendwie nochmal einen anderen Verein aus Süditalien, der da die Lücke füllt.
Ah, macht Sinn. Macht Sinn. Okay.
Und dann gab es noch die Frage, ob wir wissen, wo man das gucken kann. Ich weiß es leider nicht. Vielleicht gibt es Wettanbieter, die das einen anbieten, wenn man da Geld einzahlt oder so. Das war irgendwie, also so schon vor 20 Jahren mein Go-To-Dings, wenn Serie A-Spiele nicht übertragen wurden. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das noch möglich ist.
Ich weiß es gerade auch nicht. Wenn da aus der Community gute Serie B-Playoffs-TV-Tipps gibt, dann her damit.
Ja, auf jeden Fall auf den gängigen Streaming-Abo-Geschichten aus Deutschland überall nicht.
So ist es. Und bei der Serie C wird es wahrscheinlich noch schwieriger, ne?
Ja. Und
da laufen jetzt gerade die Viertelfinals der Playoffs.
Genau. Und da hat Crotone im Hinspiel 1-2 gegen Vicenza verloren. Gianna Erminio hat 1-0 gegen Ternana gewonnen. Via Pesaro 2-4 gegen Delfino Pescara. Und Atalantas U23 ist auch noch dabei und die haben im Hinspiel 0-0 gegen Cerignola gespielt.
Warte mal, dürfen die überhaupt aufsteigen? Oder spielen die einfach nur so mit und wenn sie ins Finale kommen, dann ist der... Okay, das muss ich nochmal
recherchieren. Ich meine ja, ich meine also diese Regel wie in Deutschland mit der zweiten Bundesliga gibt's nicht.
Das wäre ja, wär ja komplett willenlos, wenn aber irgendwie also Atalantas U23 in der Serie B spielt.
Ja, nagel mich nicht darauf fest jetzt.
Okay,
ja, gut. Ich lese es, bis wenn das im Finale dann dazu kommen sollte, dann lese ich mich dann nochmal ein.
Okay.
Wahrscheinlich werden wir die Antwort schon per DM bekommen.
Ja, so nämlich.
Bereits ausgeschieden sind Rimini, Ferral Pisalo, Catania, das Roberto Inglese da spielt, das hatten wir alle auf dem Zettel, ne?
Wahnsinn, ey, dass der auch mal Fußball spielt, ey. Geil.
Monopoly, Torres 1903, Potenza, Juve Next Gen war auch mit drin, Arezzo, Pianese, Renata, Albino Jeffe, Asignano, Virtus Verona, Picciano, Benevento, Giuliano, Pineto, Pontedera, Gubbio und Trento.
Hätten wir nochmal durchfahren können.
Hm.
Na gut. Ja, krass, Mann. Also, Saisonendspurt, es geht in die Vollen, ihr habt's gehört. Freitag Serie A, da wird die Meisterschaft entschieden. Wir hören uns dann wieder nächste Woche, dann haben wir einen Titelträger und Absteiger etc. pp. Bis dato, denkt gerne an die Mails, falls ihr bei Comunio mit dabei sein wollt oder wenn ihr bei Serie B im Tippspiel unter die Top 5 gekommen seid. serieamorepodcast@gmail.com ist da die Adresse. Ansonsten freuen wir uns auch über Feedback und Bewertungen auf allen möglichen Plattformen. Wünschen euch eine wunderbare Woche und bleibt vor allem gesund.
Genau. Und Thomas, Mauri und Co. nicht zu nervös werden am Freitag. Viel Erfolg euch allen.
Möge der Bessere gewinnen.
Cari amici. Genau.
Ciao.
Ciao, ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di Tecco, tiro, gol! Com'è stata del capitano? Mamma mia, una stata!